Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind
Dirk
und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk.
Moin Edda.
Heutzutage trackt man ja sein Leben. Früher habe ich meine Einkaufsliste auf einen Zettel geschrieben, heute habe ich eine App dafür. Das alltägliche Leben ist ganz schön digital geworden. Auch in puncto MS gibt es reichlich Angebote und darüber wollen wir heute reden. Dirk, hast du irgendeine App, die sich irgendwie mit MS beschäftigt?
Nein.
Noch nie gehabt?
Ich glaube, ich habe in den Anfängen, als das begonnen hat, eine von einem Pharma, ich glaube, für den ich geschrieben habe damals, die Kolumne. Da hat man ja frühzeitig irgendwie so ein paar Sachen ausprobiert. Mhm. Da war das aber nicht so wie heute, was heute die Apps alle so zumindest versprechen zu können, was immer das auch sein mag, aber nein.
Also ich habe gestern, also ich habe mir die eine oder andere App mal downgeloadet und dann nach, ich glaube, 3 Minuten wieder gelöscht. Also ich habe viele Apps in meiner sogenannten Wolke, die ich wieder runterholen könnte auf mein Smartphone, was ich aber nicht, woran ich aber merke, okay, ich habe mich schon mal damit befasst anscheinend und es für schlecht befunden und wieder gelöscht, in die Wolke geschickt. Ich habe jetzt noch mal Recherche gemacht, habe geguckt, wenn ich im App Store oder im Play Store, wenn ich da Multiple Sklerose eingebe, was passiert dann? Es gibt alleine auf den ersten Blick 20 Apps für mit MS. 18 davon frei, im Sinne von kostet nichts oder du brauchst kein Rezept, weil es gibt auch tatsächlich verschreibungspflichtige Apps.
Ja. What? Was machen die denn?
Ich weiß es nicht, die konnte ich ja
sind
nicht.
Sind da gleich physische Sachen mit dabei? Es rüttelt
keine Ahnung.
In der Tasche oder
aber
was?
Es gibt eine, die heißt Emendia. Da brauchst du einen Freischaltcode vom Arzt. Das ist für mich das Synonym für, er muss es dir verschreiben.
Das ist ja völlig crazy. Also das habe ich nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke hier gerade, ob ich das, ich bewege gerade meinen linken Daumen über den Bildschirm, um da irgendwie aus diesem ganzen Zeug was zu finden. Ich hatte hier am Anfang gleich, einen ganz kleinen Augenblick, wie hieß die? Ekiva, die ist ganz oben.
Ja, die ist auch ganz.
Das scheint irgendwie so ein Hersteller zu sein, der durch die Likes irgendwie da an erster Stelle landet, wie das ja heutzutage so ist, was ja leider nichts darüber aussagt, was es überhaupt ist oder überhaupt. Ja, komischerweise habe ich auch noch niemand so richtig gehört, darüber diskutiert hat. Hast du denn von anderen irgendwie?
Nicht in meinem Umfeld. Ich lese es nur auf sozialen Netzwerken, dass es das gibt und dass das benutzt wird und die Leute auch, es gibt viele, denen das tatsächlich, ich weiß nicht, hilft oder denen, ja doch, in ihrer Tagesstruktur hilft vielleicht, weil wir müssen mal.
Aber jetzt muss ich dich kurz unterbrechen, ausnahmsweise mal.
Ausnahmsweise? Huch, na gut.
Das mache ich doch nie. Nein, bevor ich es vergesse, was kannst du mir denn erklären, was so eine App überhaupt macht.
So.
Ich dringe ja gar nicht bis dahin vor, dass ich irgendwie weiß, ich lese da irgendwie die Unterkategorien, dann denke ich, das ist alles, das bräuchte ich alles überhaupt nicht. Und deswegen, was tut es denn?
Also eigentlich ist es eine Fitbit für Kranke. Also es
auch die habe ich nicht.
Ja, also, aber zählst du Schritte, wenn du mit deinem Fahrrad fährst, hast du doch einen Fahrradcomputer vorne dran, der dir sagt, du bist so und so viel Kilometer bei der Geschwindigkeit.
Ja, das habe ich tatsächlich. So. Ja, das brauche ich auch, das habe
ich. So ähnlich funktionieren die meisten dieser Apps. Gibt es, die wird als zu Anfang die Frage gestellt, wie geht's dir denn heute? Dann sollst du also da dein Gesichtchen, das richtige Gesichtchen andrücken, ob es dir gut, mächtig oder ganz schlecht geht. Dann gibt es immer den Tabletten-Medikamenten-Reminder, der ist dabei.
Ja, den finde ich natürlich vielleicht gar nicht schlecht, oder? Wenn man so vergesslich ist, sein Zeug zu nehmen.
Und dann gibt es, viele Apps haben auch so kleine Neurospielchen dabei, so Kognitionsspielchen, wie wir sie aus der Reha kennen und so. Und dann gibt es noch, es gibt ja weitergefasste Apps, die sich nicht nur mit MS beschäftigen, sondern mit Gesundheit an sich. Da gibt es dann unter Umständen auch Rezeptvorschläge, Kochvorschläge, Ernährungsberatung. Und es gibt aber auch vereinzelt Apps von den MS-Gesellschaften, also von der DMSG zum Beispiel gibt es eine, da kannst du mit einem, ich weiß nicht, ob du da mit einem Bot chattest, ich gehe davon aus, dass es KI gesteuert ist, der dir quasi deine Fragen beantwortet, wenn du Fragen hast. So.
Okay, das ist natürlich neu.
Nee, nicht wirklich, das gibt es schon länger.
Ach so, für mich neu, das war jetzt falsch ausgedrückt.
So, und dann gibt es, also es gibt unterschiedliche, es gibt Apps, die sind von Pharmafirmen gesponsert. Wenn ihr eine App runterladet, ganz nach unten scrollen bei den Infos und dann seht ihr immer, wo der Hase langläuft, ob da, wer da was von euch will, weil die wollen alle was. Das ist ja alles nicht nur.
Ja, das ist versteckte Werbung, auch wenn die das nicht wollen, sind wir uns ja eigentlich, jeder, der schon etwas länger unterwegs ist, weiß ja, du musst bei denen irgendwie die wollen Aufmerksamkeit bei dir erregen. Und das unterschwellig bedeutet das, dass du dich mit deren Medikamenten auseinandersetzen sollst. Und die möchten natürlich auch wirklich angenehm, gut, unterstützend rüberkommen. Das ist ja jetzt auch
verwerflich. Nein, überhaupt nicht. Und es gibt ja auch dann tatsächlich Apps, die dann für bestimmte Medikamente sind. Ich habe zum Beispiel eine App gefunden, ich habe sie mir schon downgeloadet, für Sativex. Da haben wir doch neulich drüber gesprochen.
Ja,
Ich kann die, aber jetzt im Augenblick kann ich mich da noch nicht registrieren, weil um dich da zu registrieren, musst du von deiner Tablettenbox die PCN-Nummer oder die, weiß der Geier, den Strichcode abfotografieren und da eingeben. Und ich schmeiß die Kartons, ist das Erste, was ich immer wegtue, weil die Dinge wandern in meinen Kühlschrank, aber nicht der ganze Karton, der da drumrum ist, sondern die kleinen drei Flaschen, die da drin sind. Und ich bin gerade dabei, ich brauche Neues, ich muss mir Neues verschreiben lassen und dann werde ich das mal machen, dann werde ich mal diesen Code da eintragen und mich da anmelden, weil ich bin gespannt, was will denn so eine App von mir? Ein Titrationsassistent?
Ja,
was ist das?
Also mir ist da gleich spontan eingefallen auch die Frage, du hast keine Probleme damit, dass das so eklig schmeckt und im Mund irgendwas macht. Ich habe nur irgendwo im Internet gelesen, dass,
es ist fürchterlich,
dass AnwenderInnen damit teilweise Probleme haben, dass sie es dann irgendwann auch gar nicht mehr benutzen können, weil es so im Mund irgendwas anrichtet. Ich habe jetzt vergessen, was es anrichtet.
Nein, es gibt Leute, die werden wund, wenn du dir das immer in die Schleimhaut spritzt. Dass das Reizen,
also das ist
das
richtig eklig,
sagst du. Das schmeckt eklig. Ich habe diese Reizung in der Mundhöhle nicht. Deswegen ich sag mal so, ein Joint schmeckt nicht besser.
Ja, also ich hasse das Kratzen, ne? Wenn ich, also selbst beim Verdampfen ist dieses in die Lunge, aber das ist natürlich, ich bin auch ein bisschen asthmamäßig unterwegs, ne? Da ist das sehr unschön, muss man sagen.
So, aber wir wollen ja eigentlich gar nicht über meine Sativex-Geschichte reden, sondern über diese ganzen Apps.
Oder wäre schon interessant, wie eine App da so ein Problem lösen würde.
Ich bin
würde,
gespannt,
ne?
Was mir diese App zu sagen hat, was ich nicht schon aus lauter Informationen irgendwie weiß. Ich bin gespannt. Also es gibt eben Apps, die sind sehr speziell. Es gibt zum Beispiel eine App von Roche, die haben ja dieses Ocrevus gemacht. Das ist eine Infusionstherapie, die kriegst du zu Anfang alle 2 Wochen und dann alle 6 Monate, glaube ich. Die ist nicht ungefährlich und da kommst du auch nicht weit in der App, ohne dass du quasi bezeugen kannst durch, ich weiß nicht was, dass du auch dieses Zeug zu dir nimmst. Das sind also Apps, die sind nicht für alle, sondern nur für in der Patientengruppe, eine bestimmte Patientengruppe, nämlich genau die, die dieses Medikament nehmen. Das gibt es zu vielen Medikamenten.
Also Nurse per App
sozusagen. So Nurse per App,
früher
ganz
die,
genau.
Die kam zu dir nach Hause, hat dir gezeigt, wie Spritzen geht. Jetzt hast du die App, die dir das erzählt und eine KI dabei.
Ja, aber die MS-Nurse gibt es ja immer noch. Es gibt ja immer noch die, die zu dir reist und dir zeigt, wie du subkutan spritzt oder intramuskulär spritzt.
Ja, das halte ich übrigens auch wirklich
absolut
für ganz gut.
Das ist tatsächlich wirklich eine gute Sache. Und dann gibt es halt so ganz viele Apps, die wollen uns halt in Sport machen und ganz viele Tagebuch-Apps. Also eigentlich kannst du bei jeder App auch ein Tagebuch schreiben, ein eigenes Befinden aufschreiben. Naja, die sagen halt, das ist auch nützlich.
Aber die kommen nicht an die Daten, oder?
Das weiß ich nicht. Woher denn? Woher soll ich das denn wissen?
Ja, weil ne, das ist ja, also wenn ich jetzt für einen Pharmahersteller arbeiten würde, ich habe ja nur noch mal was entwickelt und wir wollen ja irgendwie wissen, wie das beim Kunden ankommt. In der Regel darf man die niemals fragen, sondern muss sich irgendwas einfallen lassen, damit die freiwillig irgendwas sagen, weißt du, was nicht von vornherein schon irgendwie gerichtet ist. Und das schafft man natürlich dadurch, dass man sehr indirekt an die Sache rangeht. Und so eine App halte ich für die beste Maßnahme, um aus Leuten rauszukriegen, wie sie so drauf sind.
Ja. Ne?
Das ist natürlich zum Verkauf sehr wichtig.
Ja, also es ist, sie dokumentieren halt, sie wollen halt, dass du deine Symptome jeden Tag dokumentierst und sagen halt, das wäre ja nützlich oder das ist es ja auch nützlich fürs nächste Arztgespräch. Das stimmt, weil man aus der Erinnerung beim Arzt immer entweder überdramatisiert oder bagatellisiert, aber nie das sagt, wie es wirklich war. Wenn du es aber kleinteilig notierst, dann hast du schwarz auf weiß, dann siehst du, was, wie, war und der Arzt sieht es auch. Und da gibt es, ich weiß nicht, welche App es war, aber es wird sicherlich nicht nur eine sein, die du dann quasi freischalten kannst für deinen Arzt, dass er in dein Symptomtagebuch gucken kann. Hilft ja.
Das soll der auch noch machen?
Ich glaube nicht, dass es jemand macht, aber in
das glaube ich nämlich auch nicht.
Theorie also, schon.
Das wäre das Letzte, was ich mir vorstellen könnte, dass die heutigen Ärzte, die dich irgendwie mit großen Augen, wenn sie dich überhaupt angucken, während sie irgendwas in den Computer tippen, und du denen irgendwas erzählst, da habe ich immer das Gefühl, da ist das Gehirn also vollständig auf Durchzug geschaltet. Ne? Das ist also, außer man das, was man sofort sieht beim Reinstolpern, also das muss dann schon sehr auffällig sein. Normal, so die Kleinigkeiten sind ja in 45 Sekunden eh schwer festzustellen.
Also die beiden Apps, von denen ich im Augenblick am meisten angespült kriege, wenn ich auf die sozialen Netzwerke gehe, das sind Cleo und Brisa.
Okay.
Die haben, das eine ist von Cleo, ist von Biogen und Brisa, dein MS-Begleiter, T-Medica. Da weiß ich aber nicht, welche Pharmafirma damit drin steckt. Das habe ich leider noch nicht rausgekriegt.
Naja, die geben das ja sowieso alle weg, ne?
Ja,
an andere. Vielleicht ist dann nur der Name des Unternehmens, so, was die App gemacht hat, ne?
Und dann, was ich aber ganz interessant fand, es gibt von der Amsel eine App, die MS-TV heißt. Da kriegst du in Filmchen, Erklärfilmchen, Betroffenenfilmchen, Filmchen. Finde ich nicht schlecht.
Mhm.
Ich muss dazugeben, ich habe jetzt noch nicht so viele Filmchen geguckt, aber ich finde die Idee, das ist mal was anderes. Das finde ich ganz gut. Und auch vielleicht für diejenigen, die nicht gerne lesen. Da gibt es ja viele von. Das ist ja auch nichts Schlimmes, das ist ja einfach nur.
Nö, warum nicht? Also, ich finde dieses Überangebot an diesen Sachen ungefähr so wie die Lektüren, die man mir aufs Bett geworfen hat, muss ich sagen. Ich sehe da nicht wirklich einen Unterschied, außer dass man es jetzt geschafft hat, dass das nicht ein Arzt ist, der reinkommt oder mehrere, die dir das aufs Bett werfen, sondern sie werfen es dir jetzt auch noch direkt in dein Handy morgens, wenn du das einschaltest. Was ich also deutlich unattraktiver noch finde als die Nummer am Bett.
Ja, also ich weiß es nicht. Also ich habe auch keine Fitnessuhr. Ich tracke nichts in meinem Leben. Ich habe da kein Interesse dran. Aber es gibt viele, die haben ja Interesse an sowas. Und für die ist das ja vielleicht genau das Richtige.
Ich bin zum Beispiel so jemand. Ne? Und da habe ich mir ja eben notiert zu dem Thema. Ich habe warum tracke ich denn meine Sachen? Und das kann ich dir ganz genau sagen. Ich hatte als MSler trotz Übergewicht einen unglaublich niedrigen Blutdruck. Und gleichzeitig aber durch sehr viel Ausdauertraining einen sehr, sehr niedrigen Puls. Also beides total niedrig. Also 90 zu 50er Blutdruck und ein 55er Puls. Das ist immer im absoluten Ich bleibe lieber liegen-Modus.
Ja, definitiv. Das ist nicht im Modus ich jogge mal.
Genau. So, jetzt musst du ja irgendwie, wie willst du das hochkriegen und wie viel kannst du selbst davon überhaupt spüren, was es macht? So, weißt du, ich habe ja sehr, sehr viel Sport gemacht, Ausdauersport, das ist ja so mein Ding, um einige Sachen irgendwie für mich besser zu machen. Das ist übrigens keine App aus Dauersport. Da muss man tatsächlich selbst aktiv werden, wenn die das jetzt nicht so wissen. Und da habe ich mir tatsächlich so ein Herzgurt gekauft und habe gecheckt, was das macht. Mhm. Und es ist jahrelang, hat es nicht geklappt, dass ich meinen Puls überhaupt auf irgendwelche Dimensionen gekriegt habe, die ein normaler Mensch beim Aufstehen hat. Egal, wie ich mich angestrengt habe. Also es war nicht möglich. Und irgendwann hat sich das tatsächlich geändert. Dann hat sich das ganz langsam verschoben und ist dann immer höher gegangen, bis ich jetzt einen normalen Puls, normalen Blutdruck habe. Und ich muss sagen, dafür hat mir das geholfen. Weil, und jetzt kommt der Punkt, wo ich mich verzettle, ich kann ja drauf reagieren. Ich habe ja einen Wert, das ist ja ein kardiologischer Wert, und auf den reagiere ich, den sehe ich ja. Das heißt, ich weiß ja, was ich machen muss. Oder ich frage nach, was ich machen muss. Aber da sehe ich einen großen Unterschied zu einer App, wo ich irgendwelche Sachen eintrage, mit denen ja, also MS-Symptome, also viel gruseliger geht's ja gar nicht, die irgendwem zu erklären, ob jetzt, weißt du, was ich meine?
Ja, ne?
Ich, was ist die genaue Reaktion darauf, wenn ich feststelle, oh, heute kann ich aber gar nicht einkaufen. Gehe ich dann nicht einkaufen oder heute vergesse ich viel, was mache ich dann? Also, weißt du, da habe ich eine direkte Reaktion. Ja. Dann weiß ich, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen weniger machen oder ich muss kontinuierlicher trainieren. Irgendwas. Mhm. Ich sehe ja irgendeine Veränderung, wenn ich das aufzeichne.
Ja, aber das ist doch in den Apps auch möglich. Wenn du siehst, an kalten Tagen habe ich immer das Symptom, an warmen Tagen immer das Symptom, dann weißt du ja schon, reagiere ich auf Wetter.
Das habe ich auch überlegt, nur da sehe ich einen sehr großen Unterschied, ob ich kardiologisch wirklich einen Puls messe, der wirklich messtechnisch eine Größe ist, die bei jedem gleich ist, oder ich stelle irgendwas fest, was wirklich absolut interpretationswürdig ist, zum Beispiel wie mein Schwiegervater mir früher immer gesagt hat, du Mensch, immer wenn du in Urlaub gehst, dann bist du krank, da bist du ja völlig kaputt. Ne? Und dann habe ich so überlegt, und das schien auch erstmal logisch, nur dann habe ich überlegt, Mann, ich habe ja sowieso alle 3 Monate einen Schub. Und das schon seit 10 Jahren. Das ist natürlich... Ja. Und natürlich habe ich irgendwann Urlaub.
Ja, klar.
Also wenn ich, weißt du, wenn ich jetzt also die...
Aber ist es nicht gerade bei neurologischen Krankheiten, ist es nicht sowieso das meiste einfach Befindlichkeiten? Also selbst Studien werden ja über Befindlichkeitenbeschreibungen gemacht.
Ganz genau.
So,
ganz genau.
Da kann ja jetzt so eine App nichts für.
Nee, da kann die nichts für. Und die ist, nehmen wir mal an, es wäre wirklich so, dass wir mit unseren Ärzten darüber sprechen können. Ja. ÄrztInnen. Und sie würden uns auch zuhören. Mhm. Und sie hätten die Zeit, sich damit zu beschäftigen, dann würde uns das beidseitig helfen. Ne? Denn die NeurologInnen würden aufgefrischt in dem, was sie wissen und könnten besser beurteilen, was die PatientInnen so umtreibt. Und wir würden vielleicht auch vernünftige Ratschläge kriegen, die uns natürlich immer lieber sind, wenn sie aus einer Fachquelle kommen und nicht irgendwie von Gustav Klötenkämper aus dem Internet. Mir jedenfalls.
Ja. Ja, schwierig. Ich finde es schwierig.
Ja, also ich finde das schon ganz gut. Ich sehe bloß, wie in unserem gesamten Gesundheitssystem, ich sehe nicht die richtige Reaktion darauf. Mhm. Ne? Es ist alles, mir kommt das, wenn ich das so mir angucke, das ist alles ökonomisiert. Ja. Genauso wie diese Umfragenummern, die laufen ja auf so irgendwie sowas Ähnliches hinaus. Die suggerieren dir, du bist in so einer Gruppe, da wird ganz genau geguckt, deine Befindlichkeiten, dann kann man mit den Daten nachher, ja, wo gehen die Daten hin? Wozu brauchst du das? Weiß man das? Also ich nicht, außer dass ich dieses MS-Register, was der DMSG macht.
Ja.
Aber wie gesagt, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Das finde ich also auch sehr, also ich habe ja auch Doktorarbeiten dazu gelesen, die sich gerade mit MSFC-Tests zu diesem alten Test, die dazu eine Doktorarbeit haben, wie aussagefähig die sind von 2 Medizinern.
Schwierig.
Ja, ich habe da einfach Bauchschmerzen, weißt du, Edda? Wirklich. Ich habe da Bauchschmerzen mit diesen Sachen.
Und aber du meinst, das sind jetzt alles pharmagesteuerte Umfragen. Das sind ja alles.
Nee, das glaube ich nicht mal. Ich weiß, ja, man braucht ja sowas scheinbar auch für Soziologiearbeit. Für
Mal, es gibt also ja diese Doktorarbeit, Facharbeitnummer.
Ja, die Doktorarbeiten, die Bachelorarbeiten, die Studienarbeiten, überall.
Jetzt für Menschen, die das vielleicht nicht mitkriegen, weil sie ja keine MS haben und sich nicht in diesen MS-Gruppen im Internet aufhalten, das sind einfach Umfragen, die immer wieder kommen. Immer wieder kommt, meine Freundin so und so, mein Kollege so und so, macht eine Bachelorarbeit, schreibt gerade eine Facharbeit, muss hier dazu und das ist auch alles nur dafür und könnt ihr bitte teilnehmen. Dauert auch nicht lang.
Genau.
Und dann kommen diese Umfragen, die sind manchmal, kann man sehen, ja, die sind gut gemacht und manchmal denkt man, oh, das ist aber Hausarbeit siebte Klasse eher als irgendwie Bachelorarbeit oder sowas. Also man kann das schon ganz schnell unterscheiden, ohne dass man irgendwas beantwortet. Aber das ist etwas, was immer wieder aufpoppt in diesen Gruppen und was auch immer wieder funktioniert. Die Leute nehmen da teil.
Ja, weil sie für sich selbst, ne, das ist ja das, was ich wirklich bemängeln würde. Ja. Und ich denke, wenn ich selbst schon mal so eine Arbeit gemacht hat und ich habe ja nun auch studiert und ich habe in der Forschung und Entwicklung gearbeitet, ich musste mehrere Statistiken machen im Laufe meines Lebens reichlich. Das ist dann im Beruf. Der weiß, eigentlich kann man das von außen nicht wissen, was jemand mit dieser Statistik wirklich will. Ne? Und wie soll ich denn beurteilen, ob sie überhaupt vernünftig aufgesetzt ist? Außer sie fällt dir jetzt, so wie du eben sagtest, komplett ins Auge. Ja. Ne? Dass jemand da wirklich vielleicht jetzt so noch mal drüber nachdenken sollte, ob er diesen Beruf wirklich wählt. Aber ne, und nicht irgendwie jetzt doch mal wechselt zu was Einfacherem oder anderem, nicht Einfacherem. Und da habe ich wirklich Bauchschmerzen. Ich habe dir ja schon mal erzählt, ich habe damals von einer Frau aus Wien, die da Professorin war, die hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben, über Familie und MS und dass jeder krank wird. Wenn du dir aber diese Doktorarbeit durchliest, da steht von Anfang an, nach welchen Kriterien diese ganze Studie überhaupt aufgesetzt ist. Ich kann jeden einzelnen Punkt, bevor ich das überhaupt anfange zu lesen, nachlesen, wer sich denn überhaupt so ein Studienprotokoll ausgedacht hat und was es für einen Sinn hat, warum man das so macht. Und so ist das in meinem Bereich auch. Weil man muss ja sagen, wenn du was Technisches machst, dann kann man dieses ganze Zeug gar nicht machen. Dann lachen sie dich aus. Das geht ja gar nicht. Weil es muss ja irgendwas funktionieren.
Ja.
Also es sieht ja irgendwann jemand, ob es funktioniert oder nicht. Das ist eben das, ja, was man in Gesellschaftswissenschaften sowie Medizin halt nicht hat. Ne? Da kann ich das viel schlechter feststellen, bei den Psychologen sowieso.
Ja, ja.
Das sind ja die Statistikweltmeister.
Aber ich finde es ja eigentlich gut, dass das so den Weg nimmt, dass quasi das Krankheitsbild in Anführungszeichen moderner wird. Also eben, dass es eben solche Sachen gibt wie MSTV, wo du nicht bei YouTube irgendwie stundenlang nach irgendwelchen Filmchen suchen musst, die du vielleicht auch gar nicht kriegst. Und auch diese Tagebuchnummer, also dieses die täglich aufschreiben, wie es einem geht. Ich finde, das ist ja auch gut, als Patient so einen Spiegel vors Gesicht gehalten zu bekommen.
Also das würde ich immer unterschreiben. Deshalb habe ich ja angefangen zu schreiben. Siehst du? Das war ja eigentlich die einfache. Ne? Da hat mein Psychologe damals gesagt, sagen Sie mal, wollen Sie nicht einfach mal Tagebuch schreiben über Ihre Krankheit? Ne? Ja, so ist das gekommen. Und ich dachte dann, als ich darüber nachgedacht habe, das ist ja mehr Kuriositätenkabinett als alles andere. Ja. Da sind halt nicht so fürchterlich schlimme Sachen rausgekommen, sondern eher
lustige.
Ja, in der Situation natürlich nicht wirklich lustig. Ja, tragikomische, genau. So eine Nummer, ne, die mir dann beim Durchlesen oder ich ihm das irgendwie gezeigt habe im Roh-Dingsbums. Ne, und das ist aber witzig. Da habe ich gedacht, hä?
Und hast du denn schon mal an so einer Umfrage teilgenommen, die einem im Internet immer begegnet? Nein?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da total gebranntes Kind. Wie gesagt, deswegen betone ich noch mal, ich habe immer wissenschaftlich-technische Statistik gemacht. Die funktioniert völlig anders. Die Bedingungen einzuhalten, dass du überhaupt eine Statistik machen darfst, dazu musst du nachweisen, dass das, was du da beurteilst, erstmal in der Verknüpfung korrekt ist. Und zwar fachlich korrekt. Das heißt, ich kann nicht nach irgendwas fragen, wo ich nicht den technischen und wissenschaftlichen Nachweis erbracht habe, dass die Punkte überhaupt was miteinander zu tun haben. Ich kann nicht einfach irgendeinen Quatsch fragen. Und da muss ich sagen, dadurch bin ich einfach vorformatiert in meinem Kopf. Ja. Ich habe da so eine Festplatte, die kann ich nicht verlassen. Es schüttelt mich jedes Mal, wenn ich sowohl medizinische Statistik lese, als auch soziologische oder diese neuen Managementberufe da. Da gibt's ja die tollsten Sachen. Man kann ja jetzt auch Krankheit managen. Also man wird ja, die heißen Gesundheitsmanager. Hey. Entschuldigung, nicht Krankheitsmanager. Aber was immer man auch in so einem Beruf macht, keine Ahnung, was, ich wusste noch nicht mal, dass Management überhaupt eine Berufsbezeichnung ist, aber ich weiß nicht, was das ist, aber es kann ja nur ökonomisiert sein. Ja. Also BWL, das ist, und ich habe einmal so eine Frage beantwortet, das ist mir gerade eingefallen, da hat das aber eine Tochter eines Freundes gemacht.
So, das, ja.
Na, und die hat mich gefragt, jetzt kannst du mir da ein bisschen was drüber erzählen, ich habe mir MS ausgesucht und so, da habe ich schon gesagt, da hast du dir aber was ausgesucht, da wirst du über von 200 Leuten, wirst du 200 unterschiedliche Antworten kriegen, richtig, ob du daraus schlau wirst.
Richtig.
Na, und das war eigentlich das Einzige, was das Statistikgespräch war so, dass sie es sein gelassen hat. Sie hat was anderes gewählt.
Also wir können mal festhalten, wir sind gar nicht gegen solche Apps. Es gibt reichlich davon, überreichlich davon. Ich finde vor allen Dingen dann doch am schlausten, ich würde mich am ehesten für eine App entscheiden, wie zum Beispiel, wenn du täglich spritzt oder dreimal wöchentlich spritzt, die dir Tipps gibt, wie du mit Hautreaktionen umgehst, die dir aufzeichnet, wo du als letztes Mal gespritzt hast. Das ist nämlich eine Frage, die beschäftigt mich ganz aktuell.
Das wäre cool.
Alle zwei Wochen. Ich spritze mich nur alle zwei Wochen. Und jedes Mal, alle zwei Wochen stehe ich vor der Frage, was ist denn diese Woche dran? Weil es schon zu lange her ist, als dass ich es mir merken könnte, weil ich es nicht schaffe, in meinem Kalender, dass der akzeptiert einen zweiwöchentlichen Abstand nicht parallel. Also ich kann nicht, ich möchte eingeben, die Woche rechts, in zwei Wochen links, dann in zwei Wochen wieder rechts. Das akzeptiert er nicht. Er akzeptiert zwar, wenn ich reingebe, alle zweiwöchentlich bitte links, aber dann sind auch alle zweiwöchentlich nicht unbedingt immer die Sonntage, was mein Spritztag ist. Da kommt dann auf einmal ein Dienstag bei rum und so. Also das ist Mathe, die begreife ich nicht, habe ich noch nie begriffen. Und vor allen Dingen diesen Wechsel, wenn ich dann sage, ja gut, dann mache ich einfach einen neuen Eintrag, wo ich dann nur die rechte Seite eintrage. Nein, also ich bin zu blöd, das in den Kalender einzugeben und zu faul, es händisch fürs ganze Jahr jetzt schon einzugeben.
Das kann ich absolut verstehen. Siehste?
Und da wäre jetzt eine App voll gut für. Aber die Apps,
die hätte ich auch gebraucht.
Ja, aber für mein Medikament gibt es diese App nicht. Oder ich habe sie noch nicht gefunden. Wenn jemand eine App für Plaqready kennt, bitte lasst es mich wissen. podcast@tausendgesichter+2.de oder edda@tausendgesichter+2.de. Die gibt es einfach nicht. Und die anderen, die sind alle halt für Copaxone. Das spritzt du täglich oder für Rebe beziehungsweise Bitterferon oder so. Das spritzt du dreimal die Woche.
Ja, und was nützt dir das? Ich meine, das wirst du doch wohl wissen. Ich habe ja auch ewige Jahre täglich gespritzt. Ja. Also das habe ich nie vergessen. Ja. Weil da, wie kann man denn, also das schaffst du, glaube ich. So. Also ich habe es mit MS nicht geschafft, das in 24 Stunden zu vergessen, dass ich gespritzt habe.
Nee, das siehst du ja vor allen Dingen. Du siehst ja den roten, erhabenen Punkt.
Ganz genau.
Da war ich.
Das Einzige, ich habe irgendwann keine Orte mehr gefunden. Ne?
Na, also dafür finde ich so eine App schon sehr hilfreich. Und auch diese Pillenreminder, das finde ich okay. So.
Ja.
Das brauche ich insofern aber auch nicht, weil ich mir die tagesweise zusammenstelle. Und dann muss die Box am Abend leer sein. Und wenn die Box am Abend nicht leer ist, dann habe ich irgendwas verpasst. So? Also ich bin da noch sehr nicht virtuell, sagen wir es mal so.
Ich weiß auch nicht, ob das wirklich, ist das denn zum Beispiel so, also das, was du eben gesagt hast, ne, gerade mit dem Spritzschema, ne, also die Umgebung, wenn man sowas eingeben könnte, das wäre wirklich cool. Mhm. Nur, weißt du, ich habe immer so meine Bedenken, worauf diese Apps wirklich hinzielen. Ne? Wenn das jetzt ein App-Entwickler hört, ihr da draußen, ihr App-Entwickler, das ist was, da könnten euch hier zwei AnwenderInnen sagen, das wäre eine super Sache.
Ja.
Ne? Ja. Also, dass du da irgendwo deinen Hintern eingeben kannst und kannst da auf den Punkt drücken und sagen, da habe ich hingespitzt beim letzten Mal. Und das wäre cool.
Sowas gibt es ja, aber eben nicht für mein Medikament.
Ach so.
Das gibt es nur okay. für andere. Also, ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Wie schon gesagt, belehrt mich eines Besseren. Wirklich. Ich bin da ja nicht die allwissende Müllhalde, die irgendwie alles, das gesamte Internet durchgraben hat, um diese App dann nicht zu finden.
Haben da eigentlich wohl PatientInnen mitgemacht? Was meinst du? Haben die da, ja, ne?
Bestimmt.
Also, weil es immer, daran müsste man ja vielleicht ein bisschen was erkennen können, ne?
Ja.
Weil wir haben ja jetzt schon, du hast ja schon was gesagt, was dich speziell interessieren würde. Vielleicht sind da draußen jetzt auch ZuhörerInnen, die sofort sagen, ja, also dieses würde mich interessieren oder jenes. Ja. Weil wenn sich das in den Apps widerspiegelt, dann würden sie für mich glaubwürdiger, weißt du? Wenn ich das erkennen könnte, was da an Input kommt und wie die sich weiterentwickeln. Ne?
Also es ist ein spannendes Feld. Ich würde mich wahrscheinlich immer erstmal für eine App entscheiden, die mein Medikament betrifft. Und ich glaube, das machen auch viele.
Ja.
So, und das macht ja auch Sinn.
Das ist aber auch sinnvoll.
Das macht tatsächlich Sinn.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Apps, jetzt gibt es eben Apps, die ein bisschen weiter gegriffen sind, wo es nicht nur um spezielles Medikament geht, sondern um das Leben mit MS an sich und allen möglichen Medikamenten, die man mit MS nimmt. Da bin ich skeptischer. Also erstens, weil sie weiter gegriffen sind und zweitens, weil da dann doch auch wieder die Pharmafirma hintersteckt, die vielleicht irgendeins der Medikamente macht. Und dann denke ich immer, ja, dann spezialisiert euch doch auf das, was ihr. Aber da bin ich vielleicht zu eng gestrickt, das will ich gar nicht ausschließen. Ihr Lieben,
tja.
Es gibt reichlich virtuelle Hilfe für MS. Schaut doch mal in den Play Store oder in den App Store und guckt, was es da für Apps gibt. Guckt, ob es die App für euer Medikament gibt oder berichtet uns mal eure Erfahrungen. Hat das irgendwas verändert in eurem Leben? Hat es irgendwas leichter gemacht?
Weil
dafür sind die Apps ja da. Mir hat so eine App mein Leben noch nie erleichtert, noch nie strukturiert. Das ist aber vielleicht, weil ich von Natur aus eine Struktur innehabe und nicht virtuelle Strategien gefunden habe, um mit meinen Lücken, Gedächtnislücken umzugehen. Aber uns täte mal interessieren. Ich würde sagen, für heute machen wir mal den Sack zu. Wenn ihr uns erreichen wollt, podcast@tausendgesichterplus2.de, da werden Sie wie immer geholfen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, worüber wir dann plaudern. Vielleicht mal wieder mit Gast, das werden wir dann sehen. Für heute sagen wir auf jeden Fall erstmal Tschüss.
Tschüss.